Sprechende Medizin, der Podcast. Dr. Klaus Reinhardt im Gespräch mit Daniel Finger. Heute
Organspende aktuell. Seit kurzem gibt es erneut eine Initiative, die eine Widerspruchslösung für die Organspende einführen möchte. Welche Idee steckt dahinter? Wie stehen die Chancen? Und wie ist es um die Versorgung mit Spenderorganen in Deutschland aktuell bestellt? Darüber und über vieles mehr sprechen wir in dieser Folge. Also wir haben über das Thema schon mal gesprochen. Das ist vor 3-4 Jahren im Bundestag schon mal abgelehnt worden. Die Initiative ging, glaube ich, damals auf den Karl Lauterbach zurück. Jetzt ist das Thema wieder da. Ich bin total froh darüber, dass es wieder da ist. Ihre Gefühle dazu, das können wir später noch ein bisschen eruieren. Aber erstmal, wir hatten in diesem Jahr, glaube ich, einen Zuwachs an Organspendern und trotzdem ist die Situation absolut nicht ideal, kann man sagen.
Ja, die ist unverändert nicht ideal. Wir haben, glaube ich, ungefähr so 10% Zuwachs an Organspenden immerhin. Das ist doch wichtig zu konstatieren. Mhm. Das heißt also, ein bisschen was scheinen die bisher gemachten Bemühungen und die Diskussion vielleicht auch zu bewirken. Und dennoch haben wir über 8.800 Menschen in Deutschland auf der Warteliste, die potenziell einen Nutzen davon ziehen könnten, eine Organspende zu erhalten. Und das sind natürlich bei Menschen, die dann einer Dialyse sind oder eine Herztransplantation bräuchten und an vielen anderen Stellen natürlich alles Schicksale, Einzelschicksale, die sich dahinter verbergen. Und insofern motiviert es uns schon und schwere Schicksale darum. Mhm. Motiviert es uns natürlich weiter an dem Thema zu arbeiten.
Genau, und wir haben in dem letzten Podcast zu diesem Thema, das ist alles noch aktuell, auch darüber gesprochen, dass man keine Angst haben muss, dass einem frühzeitig irgendwelche Organe entnommen werden oder dass man nicht so gut medizinisch versorgt wird. Also alle, die solche Bedenken haben, denen rate ich, die alte Folge nochmal zu hören. Das ist immer noch aktuell, aber spannend ist es eben, es gab diese Initiative zu sagen, heute ist es so, man muss einen Organspendeausweis dabei haben oder man muss anders irgendwie seinen Willen erklären, wenn man sicherstellen will, dass die eigenen Organe zur Spende auch freigegeben werden. Sonst entscheiden Verwandte, wenn sie da sind, zum Beispiel Angehörige. Und das soll sich eben ändern. Es soll so sein, wenn man nicht sagt, ich möchte das nicht, dass man dann automatisch, wenn einem was zustößt, sozusagen zu einem Organspendepool dazugehört. Ist das richtig?
Jetzt sind Sie der Mann der Kommunikation, haben es kompliziert erklärt.
Nein, okay, dann machen Sie es gerne einfacher.
Nein, die Widerspruchs, also heute ist es so, es muss der ausdrücklich erklärte Wille des betroffenen Menschen vorliegen, dass er nach seinem Versterben seine Organe zur Spende, einzelne oder alle denkbar spendbaren, zur Verfügung steht.
Aber jetzt dann nochmal nachgefragt, wenn ich gar keinen Willen äußere, dann werden schon meine Angehörigen nochmal befragt. Da gibt es die zweite Möglichkeit.
Die erste Möglichkeit ist, der Betroffene hat eingewilligt. Ja. Das kann er tun mit Tragen eines Organspendeausweises, mit einer expliziten Äußerung in einer dann bekannten Patientenverfügung. Mhm. Also im Sinne von einer schriftlichen Äußerung. Und er kann es auch mündlich tun, weil er ja unter Umständen nicht plötzlich verstirbt, sondern in einem Sterbevorgang sich befindet, der es ihm ermöglicht zu sagen, wenn der Fall eingetreten ist und ich verstorben bin, dann möchte ich gerne meine Organe spenden, wenn das denn möglich ist. Und das findet bei 35% der Betroffenen statt, von allen bei uns getroffenen Entscheidungen, dass wir da eine klare Entscheidung des Spenders haben. Und die restlichen 65% werden ermittelt über Angehörige. Mhm. Und die entscheiden dann einmal nach dem sogenannten mutmaßlichen Willen des Betroffenen, weil sie mit ihm darüber gesprochen haben und es wissen, wie er dazu eingestellt war. Das ist in etwa nochmal, sagen wir, 40% der Fälle der Fall. Und der Rest ist dann sozusagen basiert auf der Entscheidung des Angehörigen im Sinne des betroffenen Verstorbenen, dass er sozusagen dann nach eigenen Wertvorstellungen entscheidet. Der Angehörige sagt, ich finde es richtig und ich glaube, dass das auch in seinem Sinne wäre und gibt dann sozusagen die Entscheidung bekannt. So teilt sich's auf aktuell. Das heißt, wir müssen sagen, in 2/3 der Fälle ist es auch jetzt schon so, aktuell, dass es nicht der erklärte Wille des Betroffenen ist. Das ist unter Umständen durchaus eine Situation, in der man davon ausgehen kann, dass eine Widerspruchslösung, und die sieht eben so aus, dass man grundsätzlich davon ausgeht, dass jeder Mensch bereit ist und willens ist, im Falle seines Sterbens seine Organe zur Transplantation zur Verfügung zu stellen, es sei denn, er widerspricht ausdrücklich.
Und was ich total spannend finde, ist, das könnte man ja jetzt für eine rein philosophische Diskussion halten, aber es gibt ja auch immer wieder Umfragen und wir haben eben ein Paradoxon scheinbar erstmal in Deutschland. Es gibt eine grundsätzliche Spendebereitschaft in der Bevölkerung. Also die meisten Leute, wenn sie gefragt werden, sagen, ja, wenn mir sowieso nicht mehr zu helfen, finde ich das gut, wenn jemand anders durch mein Organ gerettet werden kann. Und trotzdem haben wir am Ende niedrige Spendezahlen. Das sind, glaube ich, die Phänomene, über die wir gesprochen haben. Und ich glaube, was noch dazu kommt. Ich habe gesagt, ich will über Gefühle mit Ihnen sprechen. Ich bin ein abergläubischer Mensch. Nicht total, aber ein bisschen. Das heißt, ich habe einen Organspendeausweis zu Hause liegen. Ich weiß, ich sollte den ausfüllen. Ich habe den nicht ausgefüllt. Warum? Weil ich irgendwie das Gefühl habe, damit beschwöre ich das Unglück herauf. Ja. Ich weiß, es ist völlig irrational, da brauchen wir nicht drüber diskutieren. Ich fühle mich auch schlecht genug. Wenn diese Entscheidung jetzt so käme auf Initiative des Bundesrates, wären genau diese merkwürdigen Menschen, zu denen ich gehöre, abgeholt? Weil ich sage, natürlich widerspreche ich nicht, aber ich sage nicht, hallo, nehmt bitte meine Organe, denn so fühlt es sich an.
Ich kann das absolut nachvollziehen und glaube, dass das ganz vielen Menschen so geht und bin deshalb ja auch ein ausgesprochener Anhänger dieser sogenannten Widerspruchslösung. Mhm. Viele Menschen, das haben wir auch schon letztes Mal besprochen, verdrängen ja dieses Thema.
Klar.
Und das, glaube ich, ist allzu menschlich und ich glaube, es gibt gar keinen anderen Weg, als damit umzugehen. Mhm. Ja. Und zu diesem Verdrängungsprozess gehört eben auch, sich mit dieser Fragestellung, bin ich ein potenzieller Organspender, möchte ich das sein, ja oder nein, dazu. Weil das hieße, man muss sich explizit mit dem eigenen Sterben befassen. Und das tut man natürlich, wenn man älter wird, von alleine immer wieder mal. Selbst wird man auch mit der Nase draufgestoßen, wenn Menschen versterben, mit denen man befreundet ist, verwandt ist, die zu einem gehören. Und das nimmt im Alter natürlich zu. Aber trotzdem ist es so, dass man im Alltag das eher verdrängt.
Ja.
Und sich daran freut, dass man lebt und soziale Kontakte hat und Erfahrungen macht und Erlebnisse hat. Und das ist die Situation. Und vor dem Hintergrund, glaube ich, gibt es viele Menschen, die eben sich dann auch nicht zu einem expliziten Willen durchringen. Mhm. Und die würde man alle erreichen, indem man sagt, wir gehen in diesem Kontext davon aus, dass sie eigentlich spendewillig sind. Und wer das dann wirklich nicht will, und sagt, das ist mir zu viel, ich will auf gar keinen Fall, dass meine Organe weiter irgendwie in einem anderen Menschen leben oder zum Einsatz kommen und dort, dann kann er das ja explizit sagen. Und das ist dann der wahrscheinlich doch deutlich kleinere Teil der Gesellschaft. Und damit hätte man mal zunächst eine Voraussetzung geschaffen, einen höheren Pool von Organen zur Verfügung zu haben. Dann ist immer noch nicht automatisch gewährleistet, dass es zu einem deutlichen Anstieg von Transplantationen und von Spenden kommt, weil dazu ja eine ganze Menge an materiellen Schritten dann auch tatsächlich passieren muss. Es muss ein Team geben, was sozusagen die Explantation vornimmt, es muss einen Transport geben, es muss gemeldet werden, es braucht also sozusagen Equipment rund um dieses Thema herum.
Ja.
Das muss auch da sein. Und das muss einsatzfähig sein. Und auch an der Stelle ist es so, dass man sagen muss, da hat es Maßnahmen gegeben, noch unter Minister Jens Spahn, diese Rahmenbedingungen, materiellen Rahmenbedingungen der Spende und der Transplantation zu verbessern. Da hat auch was stattgefunden, ja. Aber ich glaube, da ist immer noch ein bisschen Verbesserungsbedarf.
Okay, Sie wollen sagen, das ist ein wichtiger Baustein, wenn wir das schaffen wollen, dass mehr Menschen ein Spenderorgan bekommen. Aber es gibt noch einiges anderes zu tun.
Personelle Ausstattung und organisatorische Abläufe und all diese Dinge müssen wirklich eingespielt sein und gut funktionieren und verlässlich sein und Standby da sein. Man muss es dann auch in vollem Umfang wollen.
Und was ich interessant finde, ist, jetzt gibt es natürlich ganz klar, ich weiß nicht, also in der Bevölkerung offensichtlich viele Leute wollen spenden. Insofern begrüßen die vielleicht auch diese Initiative. Das letzte Mal hat der Bundestag es aber ja mehrheitlich abgelehnt. Insofern, da gibt es doch noch viele Skeptiker. Jetzt ganz offensichtlich ist, es gibt viele Vorbilder, Länder, die das anders machen, die gut über die Runden kommen. Frankreich, Irland, Italien, Österreich, Spanien zum Beispiel haben so eine Regelung, wie wir sie jetzt vielleicht bekommen werden. Und dann ist es aber auch so, dass die Menschen, die jetzt Angst haben, oh Gott, dann nimmt mir vielleicht Organe und aus religiösen Gründen oder so möchte ich das gar nicht. Wie können Sie ja kurz erklären, was für Möglichkeiten gibt es, dass man wirklich sicherstellt irgendwie, der hat ja jetzt dann eventuell nichts dabei, ja, wenn er einen Unfall hat, seine Karte, bitte nehmt mir keine Organe, die wollen sich auch nicht alle tätowieren lassen, also wie kann man das sicherstellen, ja?
Gut, das ist jetzt eine Frage, ob es mal ein Register dafür einrichtet, wo man sich eintragen lassen kann, was allen zugänglich ist. Das ist wahrscheinlich die beste Variante, das zu lösen. Besser, als dass jemand einen Anti-Organspende-Ausweis bei sich tragen müsste. Das
wäre
dann sozusagen die Negativierung der jetzigen Situation. Genau.
Da wäre sicherlich dann auch Angst mit dem Spiel, wenn ich den verliere und so weiter.
Ja, genau. Also, dass man da stigmatisiert ist oder sowas, nur weil man das nicht möchte. Also ich glaube, dass es gut wäre, man würde dann eben tatsächlich ein Register, was allen Einrichtungen, die an der Transplantation teilnehmen, also Intensivstationen etc. von deutschen Kliniken zugänglich wäre, um das abzufragen. Und wenn dann da gelistet ist, für den gilt das eben, dann weiß man, wenn er da nicht gelistet ist, dann hat er dem nicht widersprochen. Und dann muss er nicht unbedingt einen Organspendeausweis bei sich tragen. Das kann er dann trotzdem tun. Kann auch seinen erklärten Willen irgendwie formuliert bei sich haben. Aber wenn das dann nicht der Fall ist, kann man dann, darf man davon ausgehen, dass er spendewillig ist. Mhm.
Haben Sie da Ahnung, warum das Gesetz das letzte Mal gescheitert ist? Weil ich nehme an, dass es generell Leute sind, die ein gewisses Unwohlsein haben oder vielleicht auch Angst haben, der Bevölkerung des Landes irgendwas zuzumuten, also über ihren Kopf hinweg. Aber in diesem Fall ist es ja tatsächlich so, ich kann ja immer noch sagen, ich möchte nicht, ne?
Ich glaube, die Abstimmung ist relativ knapp auch gewesen.
War sehr knapp, glaube ich.
Wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und ich habe an einer Anhörung auch teilgenommen im Deutschen Bundestag dazu. Und da waren Befürworter und Gegner. Und bei den Kontras waren auch Ethiker dabei, auch Theologen. Also es gibt auch natürlich Menschen, die die Auffassung vertreten, dass eine solch weitreichende Entscheidung nicht einfach so vom Staat der Gesellschaft angenommen werden kann. Mhm. Dass es dazu tatsächlich eine positive Willensbekundung des Betroffenen bedarf, wenn es sich um einen Umfang dieser Größenordnung handelt. Und dass man nicht automatisch annehmen kann, dass durch eine Debatte, wie wir sie jetzt gerade führen, oder wiederführen aufgrund des Bundesratsantrags von Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg und Hessen. Das sind die drei Länder, die diesen Antrag im Bundesrat gestellt haben, die Widerspruchslösung doch wieder aufzurufen. Und dass diese Diskussion in der Gesellschaft dann aus Sicht derjenigen, die sich dagegen aussprechen, nicht ausreichend ist, um von einem informierten Zustand des Betroffenen auszugehen, der jetzt nicht explizit widerspricht. Mhm. Das ist eine Position, die man einnehmen kann. Und dann ist die Frage, was ist das höherwertige Gut in der Gesamtheit? Ist das die Tatsache, dass wir so viele Menschen auf der Warteliste haben mit einem sehr schlimmen Individualschicksal, weil wir eine große Zahl von denkbaren transplantablen Organen nicht verwenden können aufgrund unseres sehr eng gefassten Willensbekundungsbegriffs im Sinne einer Zustimmungsregelung? Ist das sozusagen das misslichere Element oder ist die Tatsache, dass wir grundsätzlich davon ausgehen, dass Menschen eben das häufig auch vermeiden, sich damit zu befassen, insofern eigentlich prinzipiell positiv eingestellt wären und es dann aktiv tun müssen, sagen und widersprechen müssen, ist der Kontext sozusagen, dass wir da den mutmaßlichen Willen einfach so annehmen, geht das zu weit im sozusagen staatlichen Zugriff aufs Individuum. Das sind die beiden Pole, zwischen denen sich die Entscheidung auftut. Und theoretisch aus meiner Sicht, so ethisch betrachtet, darf man beides, glaube ich, vertreten. Ich tendiere eher dazu, dass ich sage, das Leid zu lindern wäre angesichts der ja von mir angenommenen, auch auf mich bezogenen, und Sie haben es zugegeben, ja, ausgedrückten Bequemlichkeit oder auch ungutem Gefühl, sich explizit sozusagen mit dem Thema zu befassen.
Also dafür bin ich, glaube ich, rational genug zu sagen, das ist einfach Aberglaube. Und da muss man auch manchmal zustehen. Ja, das ist
ohne
klar.
Frage.
Ich habe dazu zwei Gedanken. Also Sie haben ja vorhin gesagt, ich bin doch eigentlich der Kommunikationsmensch. Ich kann aber auch kompliziert, das habe ich in dieser Folge bewiesen. Ich habe ja auch mal Soziologie und Philosophie studiert und ich habe zwei Gedanken dazu und Ihre Meinung würde mich interessieren. Der erste Gedanke ist natürlich einfach, was machen wir? Also in dem Fall, wenn wir die Regelung ändern, retten wir mit ziemlicher Sicherheit Leben. Wie viele will ich jetzt gar nicht sagen. So, aber wir hätten kein einziges Leben, wenn wir die Regelung so lassen. So, das ist, würde ich erstmal das sagen. Und Leben ist da doch ein relativ hohes Gut, auch in der Ethik. Ja. Und selbstbestimmt hat auch keine Frage über den eigenen Körper. Aber Leben, das lasse ich mir gerade sozusagen auf der Zunge zergehen, dass wir einfach Leben retten. Und das Zweite ist, Sie haben gesagt, eins der Argumente ist, ja, die Diskussion in der Bevölkerung ist vielleicht nicht breit genug geführt, von allen verstanden worden. Die Leute wissen vielleicht nicht genau Bescheid. Und da würde ich sagen, okay, das kann man einfacher lösen, als dass wir einfach Leben nicht retten. Das kann man lösen durch bessere Bildung oder Aufklärung. Und da kann ich mir vorstellen, sind Sie ganz bei mir, ne?
Absolut. Also ich finde auch, das haben Sie gut auf den Punkt gebracht. Also mit der einen Position rettet man sicher Leben und ich glaube in relevanter Zahl. Das ist das eine. Und das andere ist, man ja stupst die Menschen auf das Thema oder vermeidet das Stupsen und geht mal sozusagen von ihrem mutmaßlichen positiven Willen aus. Das finde ich zumutbar. In dem Kontext, wenn man damit Leben retten kann. Zumindest dann, wenn ein verlässliches System des Widersprechens existiert. Erstens. Zweitens, also ich bin da deshalb ein unveränderter, definitiver Befürworter der Widerspruchslösung. Und das zweite Thema ist die Fragestellung, ist das, was wir an Diskussion bisher gehabt haben, ist sie ausreichend intensiv und breit genug geführt worden, dass wir berechtigterweise davon ausgehen können, dass die Menschen Gelegenheit hatten, sich damit zu befassen, um dann eben unter Umständen ihren Widerspruch zum Ausdruck zu bringen. Das finde ich eigentlich schon, dass das so ist. Ich habe nur das angeführt als Argument derer, die sich sozusagen gegen die Widerspruchslösung. Und im Übrigen kann man natürlich diesem Argument auch nochmal weiter die Spitze nehmen, indem man eben mehr tut an der Stelle und im Bildungswesen oder im öffentlichen Raum. Aber ich glaube, das Thema Organspende haben wir in den letzten 10-12 Jahren viel bewegt und tausende von Anzeigen zum Organspendeausweis, die immer noch überall geschaltet werden, in deutschen großen Zeitungen, auf Plakatwänden. Also wir haben da, glaube ich, eine Menge, bis hin zu Marketing-Elementen tatsächlich getan und die Diskussion, die im Bundestag das letzte Mal vor 2 Jahren dazu geführt worden ist, ist ja auch intensiv in den Medien geführt worden. Also wer denn gewillt ist, sich am Diskurs einer Gesellschaft zu beteiligen oder ihn zu verfolgen, der hat die Chance dazu in Deutschland. Das würde ich schon doch sagen. Und darum, glaube ich, kann man auch sagen, dass die Menschen ein ausreichendes Maß an Informationen haben, um zu sagen, ich weiß, dass ich widersprechen muss und tue es. Oder eben auch nicht.
Und wenn nicht, kann man immer noch mehr informieren. Also wir haben ja zusammen doch eine ordentliche Anzahl an Kindern. Also nur falls Leute denken, um Gottes Willen, der hat ja keine Ahnung, wovon er spricht. Ich als mehrfacher Vater würde auch sagen, ich hätte gar nichts dagegen, wenn schon in der Grundschule man mal über Tod oder Sterblichkeit oder so spricht. Weil das ist ein Thema, was meiner Meinung nach viel zu sehr verdrängt wird. Und oft bekommen die Kinder das dann halt erstmal mit, wenn sie irgendeinen älteren Verwandten zu Grabe tragen, sozusagen. Ja.
Keine einfache Frage. Ich weiß gar nicht, wann ich mit dem Tod sozusagen konfrontiert worden bin. Ja, vielleicht bei dem Tod meiner Großeltern. Das war, glaube ich, das erste Mal, dass ich so ein bisschen, da war ich Beginn der Pubertät, über diese Dinge nachgedacht habe oder mit wirklich real konfrontiert wurde. Sonst war das ja irgendwie eine Größenordnung, die einen nicht so beschäftigte.
Aber das Thema wird wahrscheinlich als Sohn aber von 2 Ärzten ist, auch ein bisschen präsenter
ist wahrscheinlich sein, anders, genau, natürlich selbstverständlich, das ist ganz richtig. Und früher war es sicherlich natürlich so, dass in dem engeren Zusammenleben der Menschen natürlich dann auch Kinder vielleicht eben toten Großeltern auch gesehen haben irgendwie. Dann waren auch Rituale wie Aussegnung aus dem eigenen Haus oder der eigenen Wohnung irgendwie noch etwas wahrscheinlich verbreiteter als heute. Ja. Und dann auch Momente, in denen der Tod ja versucht wurde anzunehmen. Ich gebe Ihnen recht, wir leben natürlich in einer Gesellschaft, in der das Thema eher tabuisiert wird und ein bisschen seinen, in Anführungszeichen zu setzen, Begriff der Natürlichkeit verloren hat.
Also auf jeden Fall, wenn das Gesetz kommt, einen mehr haben sie, nämlich mich. Das ist doch schon mal was.
Ja, immerhin. Und ich bin sicher, ganz viele andere auch.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Sprechende Medizin ist eine Produktion von Men in Text in Zusammenarbeit mit der Bundesärztekammer. Die Redaktion hatte Daniel Finger. Unsere Musik stammt von Klaas Oehler. Wir freuen uns über Feedback an podcast@baek.de.